Herzlich willkommen bei Dental Spirits, dem Podcast für alle, die sich für gesundes Praxiswachstum interessieren. Dieser Podcast bietet dir Inspiration und ganz konkrete Tipps für die komplexen Herausforderungen der wachsenden Zahnarztpraxis.
Mein Name ist Maike Klapdor und heute bin ich hier im Podcaststudio zusammen mit Dr. Frank Hettenhausen, eine absolut faszinierende Unternehmerpersönlichkeit. Und ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit finden, lieber Frank, über ein paar unternehmerische Dinge und auch darüber hinaus zu sprechen. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Danke.
Ja, Frank, wir haben eben überlegt, wie lange kennen wir uns? Wir sind auf 8,5 Jahre gekommen und ja, was dein Anlass war und überhaupt so, das werden wir sicherlich hören. Warum sage ich faszinierende Unternehmerpersönlichkeit? Ihr könnt es an dem Titel unseres Podcasts auch schon erkennen, von 12 auf 70 Köpfe im Team. Das muss man erstmal machen. Die Praxis ist im Städtedreieck so zwischen Bremen, Hamburg, Hannover. Und Zahnärzte am Mühlenende ist der Name dieses faszinierenden Gebildes. Ja, und der liebe Frank ist dort 30 Jahre, glaube ich, oder? Sind es?
Knapp 30 Jahre, genau.
Ja, 30 Jahre. Ja, damit lass uns auch direkt mal einsteigen. Also ich freue mich, dass du hier bist. Und vielleicht magst du mal so sagen, was macht die Zahnärzte am Mühlenende aus? Was waren die Wegmarken auch auf diesem faszinierenden unternehmerischen Weg?
Das ist eine langjährige Entwicklung, eine ziemlich konstante Entwicklung, wenn man das jetzt sieht über die ganze Zeit, also durchaus ziemlich kontinuierlich. Da gab es nicht die ganz riesengroßen Schritte, aber es gab natürlich dann die besonderen Momente da drin, die neue Entscheidungen notwendig gemacht haben. Und das sind natürlich so die Knackpunkte, mache ich das nicht und wie geht das eigentlich? Ne?
Ja, da ist der Spannungsbogen ja schon mal gut aufgebaut. Genau, also, was waren die Knackpunkte?
Hm? Also zuerst mal zurück an den Start am besten. Ne? Angefangen haben wir, die Praxis gibt es schon sehr, sehr lange an dem Ort. 1996 bin ich nach Rothenburg gekommen und bin da eingestiegen in die Praxis meines bis heute langjährigen Partners und guten Freundes, Visionär und Herzensmensch Norbert Dreyer, der damals diese Praxis geführt hat. Kleines 50er Jahre Einfamilienhaus, da waren wir damals 3 Zahnärzte, 4 Behandlungszimmer, 2 Prophylaxekräfte schon am Start und es platzte aus allen Nähten. In meiner Vorgeschichte war es so, dass ich, war nicht meine erste Station, vorher war ich in Bremen tätig. Ganz spannende Station, weil ich dort in einer Praxis tätig war, wo ich gesehen habe, wie ich mir das am liebsten nicht vorstelle.
Oh ja. Ja. Kontrasterfahrung.
Absolut wertvoll, ja, genau. Ja. Und dann war mir danach, als ich wusste, da muss ich jetzt wieder weg, ich will was anderes, war mir der Ort relativ wurscht. Ich wusste auch nicht so genau, wo Rothenburg ist. Da war mir der Ort relativ wurscht. Norddeutschland sollte es schon sein. Da bin ich irgendwie verwurzelt. Aber was mir wichtig war, waren möglichst optimale Arbeitsbedingungen.
Das, die du jetzt in 2, 3 Stichworten vielleicht kurz benennen könntest für uns?
Also das, was ich in Bremen gesehen habe, hat mich ein bisschen erstaunt. Und was ich im Studium gelernt hatte, war was anderes. Ah. Und dann habe ich jemanden kennengelernt mit dem Norbert, der in positivster Weise ein Zahnmedizin-Verrückter gewesen ist. So kam er mir vor, der auch so richtig dafür gebrannt hat in bester Weise. Und wir haben uns das erste Mal gesehen, stundenlang getroffen und ich hatte mich schon woanders beworben, an verschiedenen Stellen Einladungen zu Vorstellungsgesprächen. Ich habe das alles abgesagt. Ich bin nirgendwo mehr hingegangen. Ich wusste, das ist mein Platz.
So menschlich-therapeutisch kommt jetzt bei mir an. Ist es das?
Ja, definitiv. Mhm, ja, okay. Genau. Habe ich gedacht, das ist genau der Platz, weil da auch viel Vision dabei war. Der Norbert hatte damals schon die Idee, eine Praxis neu zu bauen. Neu und groß. Und das hat mich natürlich gereizt, weil da war ja praktisch leere Platte und darauf konnte man was entwickeln. Und da konnte ich selber Einfluss nehmen darauf, wie ich mir das idealerweise vorstelle.
Ihr wart sofort Praxispartner oder? Das ist ja so eine Zeit, wo man auch mit angestellter Zahnarzt, das ging ja damals noch gar nicht.
Nee, das waren wir erstmal nicht. Ich musste nämlich noch den Rest meiner Ausbildungsassistenzzeit damals zu Ende machen. Danach war dann die Entscheidung da, machen wir es oder nicht. Das war ganz gut, weil wir uns kennenlernen konnten, weil wir dann genug Zeit hatten, wirklich diese Entscheidung zu treffen. Machen wir das zusammen oder machen wir das nicht zusammen? Jetzt kann man sich leicht vorstellen, wir haben es zusammen gemacht. Ja, und Ende 1997 sind wir dann tatsächlich auch umgezogen in dieses Gebäude. Das war dann eine ganz andere Größenordnung. Da hatten wir dann 11 Behandlungszimmer zur Verfügung und haben dann auch direkt mit dem Staat einen 4. Zahnarzt aufgenommen und sind dann losgelaufen. Es war damals sehr viel leichter, jetzt Prophylaxekräfte zu entwickeln und anzustellen. Wir hatten ohnehin die konzeptionelle Idee, dass Vorsorge Basis von allem ist. Vernünftige Zahnmedizin muss vorsorgen und nicht hinterher reparieren. Und deswegen ist die Prophylaxe doch sehr schnell recht ordentlich und stark gewachsen. Hier haben wir auch sofort in Begleitung von einem Beratungsunternehmen richtig schön sauber aufgestellt, strukturiert, hat Spaß gemacht und ist sehr erfolgreich geworden. Zahnärzte dazu zu nehmen war sehr viel schwieriger, weil man damals ja die Zahnärzte direkt als Partner in die Sozietät aufnehmen musste. Das hat sich Gott sei Dank geändert. Also Wachstum an der Stelle war ein bisschen schwierig.
Wobei damals auch schon kühn, ne? Also wenn ich jetzt so höre, 11 Behandlungszimmer 1997 auf dem Plattenland, war schon besonders, ne?
Das war wirklich besonders und wir haben die Zimmer auch nicht alle von Anfang an ausgebaut. Zwischenzeitlich haben wir tatsächlich auch mal so Fantasien gehabt, dass wir vielleicht aus einem Raum ein Straßencafé machen können oder das irgendwie vermieten an Friseur oder sowas. So. weil das war wirklich riesengroß und da war schon klar, dass das eine Zeit brauchen würde, bis wir das mit Leben füllen. Aber irgendwie ist die Zeit dann doch relativ schnell vergangen und wir haben uns dann ein paar Jahre später wiedergefunden an einer Stelle, wo es wieder zu eng wurde. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, das war 2014, so eine Phase, wo wir gemerkt haben, die Unzufriedenheit im Team, die steigt. Irgendwas ist da. Es ist Sand im Getriebe. Wir stehen uns auf den Füßen rum. Wir hatten 6 Vollzeitzahnärzte und einen noch in Teilzeit dabei. Wir hatten 8 Prophylaxekräfte und insgesamt 30 weitere Mitarbeiter schon. Also es waren schon etwas über 40 Mitarbeiter dann zu dem Zeitpunkt da. Wir haben ein eigenes Labor dabei gehabt. Das muss man vielleicht dazu sagen. Aber das kann man sich dann vorstellen, wenn man die 11 Zimmer hat und dann im Schichtsystem und uns war auch klar, Mitarbeiterorientierung. So, wir wollten nicht unbedingt den Samstag noch dazu nehmen. Wir wollten die Öffnungszeiten, die ohnehin schon sportlich waren, wollten wir auch nicht beliebig ausdehnen. Das heißt also, irgendwie mussten wir das Thema lösen. Dann haben wir, was wir die ganze Zeit gemacht haben oder fast die ganze Zeit, haben externe Beratung in Anspruch genommen und haben eine Potenzialanalyse gemacht. Begleitend dazu haben wir selber eine Standortanalyse durchgeführt, haben uns angeguckt, wie sieht das denn aus ringsherum in Rothenburg und umzu? Wie viele Praxen gibt's da? Wie viele Alterspraxen gibt's da? Wie wird das in 5 Jahren aussehen? Wie wird das in 10 Jahren aussehen? Wie viele von den Betreibern, von den Zahnärzten werden denn sicher einen Nachfolger finden oder eben nicht? Die Aussicht war, dass die Arbeit nicht weniger wird. Also wir hatten beständig einen riesigen Zulauf an Patienten und dann war die Fragestellung einfach nur entweder Vollbremsung oder Vollgas.
Ja, Gas ist rechts.
Ja, definitiv. Also die Entscheidung nachher, die ist überhaupt nicht schwer gewesen, ja, dann für Vollgas, für Wachstum. Denn das ist begründet in unserem eigenen Antrieb, sowohl in dem von Norbert als auch mir. Dann, wir müssen ja nur die Frage stellen, warum machen wir das überhaupt? Für wen ist das eigentlich? Ne?
Was habt ihr denn jetzt konkret gemacht dann?
Kann ich vielleicht noch mal ganz kurz den Schritt zurück machen. Als wir gemerkt haben, das rüttelt so ordentlich und Unzufriedenheit ist groß, haben wir diese Entscheidung getroffen und haben dann eine große Mitarbeiterversammlung gemacht, haben die Leute dann mit auf die Reise genommen. Denn diese Informationen überhaupt, dass wir das alle miteinander gleich wahrnehmen, dass wir alle das nicht mehr schön finden und dass wir alle wissen, da muss jetzt was passieren, die war wichtig, um erstmal Ruhe reinzukriegen.
Das heißt, ihr habt aber nicht jetzt mit dem Team zusammen die unternehmerische Entscheidung getroffen, sondern ihr wusstet, wohin ihr wollt und habt dann quasi durch beteiligende Kommunikation mit dem Team die Perspektive geschaffen und die Stimmung erhält, oder wie?
Ja, klar.
So rum war das.
Ja, genau so rum. Die Entscheidung hatten wir getroffen. Es ging in erster Linie mal darum, dass wir diese negative Stimmung einfach einfangen, dass wir kommunizieren, dass wir sagen, hör mal, wir nehmen das genauso wahr, es geht uns allen gleich, wir finden das alle nicht gut und wir wissen, es muss irgendwas passieren. Dann haben wir genau dargelegt, welche Gedanken wir uns gemacht haben und wie wir dann zu der Entscheidung gekommen sind, dass wir uns für Wachstum und hieß dann eben neu bauen, haben wir zu der Zeit noch gedacht, dass das funktionieren wird, wie wir zu der Entscheidung gekommen sind. Mhm. Genau.
Und dann war es ein Neubau? Das wäre kein Neubau, meines Wissens, ne? Sondern
nee, ist kein Neubau gewesen. Das wäre zu schön gewesen. Wir hatten auch ein Grundstück, das direkt neben dem des Stammhauses gelegen war. Wir haben allerdings dafür leider keine Baugenehmigung bekommen, weil es ein Wohngebiet ist. Und da hätten wir dann irgendwie 50% noch irgendwie privat nutzen müssen. Aber das wollten wir dann auch nicht. Nein, dann haben wir eine Alternativlösung gesucht, weil es musste ja eine her. Und die haben wir dann auch sehr gut gefunden. Einen alten Fahrradladen übernehmen dürfen. 200 Meter weiter an der gleichen Straße, auf der anderen Straßenseite, haben den komplett entkernt und umgebaut dann zu einem zweiten Standort.
Und das ist jetzt auch die aktuelle Praxiskonstellation, richtig? Also die Räume jetzt, zwei Gebäude in dem einen Elfzimmer. Und wie viel sind es in dem dazugekommenen dann, in dem früheren Fahrradladen?
In dem zweiten Gebäude sind es 7 Behandlungszimmer, die dazugekommen sind. Allerdings haben wir dann in dem Stammhaus ein Behandlungszimmer geopfert. Wenn man mal so eine Entscheidung trifft, ist das das eine. Dann aber nachher ins Detail zu gehen, in die Umsetzung zu kommen, bedeutet, dass sich ganz viele Sachen ergeben. Das Ding, das wächst unter den Händen dann. Es ergeben sich Notwendigkeiten.
Ja, wenn ich mal unterbrechen, aber es ist ja auch so, sag mal, Kapital ist am Ende ja auch nicht der Engpass. Alles Dinge, sag mal, die man irgendwo beim Depot bestellen kann, wo man vielleicht auch eine Immobilie, gut, das ist nicht so einfach, das Passendes zu finden. Aber am Ende Erfolg, wissen wir ja, ist nicht unbedingt mit dem Kapital begründet, sondern Menschen, Strukturen, Prozesse, Kultur. Das sind ja alles so die Dinge. Und die habt ihr damals auch schon offensichtlich ja so antizipiert, indem ihr das Team mitgenommen habt bei diesem zweiten großen Wachstumsschritt, ja?
Ja, klar haben wir das mitgedacht.
Ja, sagst du so, das ist klar. Also das ist ja jetzt vielen Praxisinhabern nicht so klar, dass das Team vielleicht auch bei so einem großen Change, das ist ja nichts anderes als ein Change, sag mal, Ängste, Widerstände, alles, was da auftaucht, dass es mitzunehmen ist. Das macht so einen Bogen zu dem, was ich als großes Thema in dem ganzen Zusammenhang auf jeden Fall auch erörtern möchte. Frank, deine persönliche Rolle. Also jetzt du als ärztlicher Unternehmer auf jeden Fall, geprägt schon auch irgendwie großen Visionen, auch mutig. Jetzt ist ja auch immer auch mit Investment und mit Geld und mit allem hat das zu tun. Dein persönlicher Rollenwechsel, der jetzt damit so einherging, wie würdest du den beschreiben? Was ist das? Was ist heute anders als 1997?
Ist komplett anders. Wenn ich das kurz beschreiben soll, dann würde ich sagen, das ist eine Entwicklung gewesen vom Zahnarzt zum Zahnarztunternehmer und weiter zum Unternehmerzahnarzt.
Ah ja.
Also die Schwerpunkte haben sich komplett verändert. Es ist eine persönliche Entwicklung, eine Entwicklung in der Aufgabe, die ich dann gesehen habe und auch annehmen wollte.
Kannst du mal differenzieren? Also Zahnarzt, Unternehmer und Unternehmer, Zahnarzt. So, ne? Also es ist der Wechsel, das heißt die prioritäre Position, ne, hat dann den Schwerpunkt verändert. Ja. Was beinhaltet das?
Als Zahnarztunternehmer habe ich diesen Unternehmerpart mehr nebenbei gemacht. Mhm. Also in der zusätzlichen Zeit nach der Behandlungszeit und spätabends und nachts und am Wochenende und
da würde ich gerne mal eben nachfragen, weil das unsere Hörerinnen und Hörer bestimmt auch stark interessiert. Das heißt, du hast jetzt wirklich in diesem großen Team schon auch mit dem zweiten Gebäude, hast du noch Vollzeitbehandlungsstunden gehabt, was weiß ich, 35?
Nee, das war genau der Zeitpunkt, als wir die Entscheidung getroffen hatten, dass wir den nächsten Schritt tun. Da habe ich das erste Mal auf einen Behandlungstag verzichtet. Mhm. Am Anfang jeden zweiten Freitag. Mhm. Und dann wurde es irgendwann jeder Freitag, den ich dann rein für unternehmerische Aufgaben, Praxisführungsaufgaben dann wahrgenommen habe. Das war ein mega großer Schritt. Das klingt so einfach jetzt und es klingt so klar, aber das ist es nicht gewesen.
Was ist da im Frank im Inneren so vorgegangen? Was waren die Abwägungen?
Das betraf gar nicht nur mich alleine, sondern das ist ein Ding zwischen meinem Partner und mir gewesen. Es geht da um Rollenklarheit, die vorher nicht so fest definiert war. Jeder hat den Teil Führungsarbeit gemacht, den er meinte, dass er ihn halt gerade mal machen sollte.
Das heißt Personalgespräche, so wie es gerade anfiel und...
Personalgespräche habe schon überwiegend ich gemacht. Hat sich irgendwie gefunden, wer dann welche Stärken hatte. Ja.
Unglaublich aus heutiger Sicht, oder? Es funktioniert ja offensichtlich irgendwie.
Es funktionierte, ja. Funktionierte aber auch, weil wir einfach wahnsinnig tolle und tolerante Mitarbeiter hatten. Das muss man auch wirklich sagen. Die haben ja auch eine Menge ausgehalten mit uns. Die Identifikation, die Verbundenheit mit der Praxis, die ist riesengroß. Wir haben heute noch ganz viele Mitarbeiter, die schon seit 20, 25, 30 Jahren auch welche dabei sind. Da muss ich auch wirklich sagen, muss ich denen total dankbar sein, dass sie manchmal eben ihre eigenen völlig berechtigten Bedürfnisse hinten angestellt haben. Die kamen manchmal und hatten irgendwelche Anliegen und trauten sich nicht mehr zu fragen, weil war ja schon so spät und ach nee, der hat ja sowieso so viel zu tun und nee, kann ich irgendwann mal machen. Und das hat dazu geführt, dass dann auch vielfach notwendige, sinnvolle Gespräche überhaupt gar nicht stattgefunden haben oder erst mit wochenlanger Verzögerung stattgefunden haben und eine Regelmäßigkeit ohnehin nicht da war.
Also so Sachen, die man heutzutage gar nicht mehr den Mitarbeitern zumuten könnte. Ne? Also die,
richtig.
Also das würde, die Menschen würden kündigen, ne? Oder?
Richtig, klar. Ja. Ja, ein Riesenwandel. Was ein wichtiger Punkt auch war, war eine Verabredung. Wir sind ja gleichberechtigte Partner gewesen. Und jetzt, wie sieht denn das eigentlich aus mit einem Ergebnisanteil nachher? Das haben wir, so wie das früher völlig üblich war und normal war, nach eben auch Umsatzanteilen geregelt. Und also das war nicht so, dass wir festgestellt hatten, jeder bringt da irgendwie so unterschiedliche Leistungen ein.
Und wann habt ihr das korrigiert oder wann habt ihr das angepasst?
Das war in dem Zusammenhang, das war, ich meine, 2014, da haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, weißt du was? Die Aufgaben werden auch so unterschiedlich und das ist so wertvoll, der Teil der Arbeit, der jetzt nicht am Behandlungsstuhl stattfindet. Das ist ja in der Zahnarztpraxis Arbeit im ersten Moment mal nur verstanden wird als die Behandlung am Patienten. Ist alles andere scheint keine Arbeit zu sein. Ist
interessanterweise ja heute fast immer noch so. Ne?
Also ja, das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, dass es viele Leute nicht machen. Also wir haben den Punkt gefunden, wo Norbert und ich gesagt haben, weißt du was, egal was hier jetzt ist, wir beide, wir sind uns einig, jeder gibt so viel, wie er kann und wir machen 50-50 da, egal, also alles ist Arbeit, was wir hier für die Praxis tun.
Also die Gewinnverteilung habt ihr geändert dann? Ja. Aus dem Honorarbezug hin dann 50-50 jeder. Das ist auch das, was wir jetzt so aus dem ganzen Erfahrungshorizont auf jeden Fall zuraten, immer bei solchen Wachstumsprozessen. Da brauchst du irgendwann eine Anpassung. Gut, und ihr seid gut damit gefahren. Du guckst mir jetzt auch gerade ganz entspannt an. Also das hat alles gut geklappt bis heute. Und es ist so, dass du dann dich konzentriert hast auf das Unternehmerische, auf das, was jetzt dann auch mit Management, Führung, Personal, hast du eben angedeutet, hast du schwerpunktmäßig gemacht. Ich weiß jetzt, dass du auch gerne Führungsliteratur immer gelesen hast und so. Das heißt, das hat dich ja schon auch ja immer sehr fasziniert, glaube ich, ne?
Das hat mich fasziniert. Ich habe ja auch Spaß am Gestalten. Das hat mich am Anfang ja auch getriggert. Ne? Da war diese neu gebaute Praxis und da war Gestaltungsmöglichkeit. Und am Ende habe ich schon auch diese große Lust, was wir da machen können, so gut wie möglich zu machen.
Mhm. Sowas wie Teamleitungsstrukturen, auch Erweiterung des Führungsteams, wann seid ihr das systematisch angegangen?
Das ist ja das Thema Führungsspanne. Das haben wir relativ früh schon auf dem Schirm gehabt. Der nächste Schritt war, dass wir gemerkt haben, wir waren ja, hatten wir gerade kurz beschrieben, wir waren schon so um die 40 Leute da. Das ist auch schon zu viel. Das funktioniert schon nicht mehr.
Führungsspanne, so mal eben für alle, die noch nicht so viel damit zu tun hatten. Das bedeutet, für wie viele Menschen ist eine, sag mal, vorgesetzten Person zuständig? Die reine Lehre sagt ungefähr 1:7 in der Zahnarztpraxis. Haben wir die Beobachtung, dass mit dem 1:7 klappt auch ganz gut, um da mal das Beispiel zu machen. Eine Teambehandlungsassistenzen, wenn das jetzt so 15 Leute hat, 16, zwei Leute in die Teamleitung zu geben, wo dann Leute gesehen werden in ihren Potenzialen, in ihren auch privaten Hintergründe in allem, also so Führungsspanne meint dieses, für wie viele Menschen bin ich dann zuständig? So.
Genau, und da waren wir weit drüber. Mhm. Und das kann sich ja jeder vorstellen, wie sich das für alle Beteiligten anfühlt. Also sowohl für mich als die führende Person, die das ja die das ja ganz gerne, diese Ansprüche auch erfüllen möchte, immer wieder merkt, ich kann das gar nicht, das ist viel zu viel, ich werde dem gar nicht gerecht. Und auf der anderen Seite dann die, die ihre Ansprüche nicht erfüllt kriegen, für die ist es auch nicht lustig. Und da haben wir dann einen Schritt gemacht, 2007 war es, glaube ich, da haben wir eine Praxismanagerin eingestellt als zweite Führungsebene. Das war der erste Schritt dahin. Dann haben wir, weil wir die Prophylaxe schon recht gut strukturiert und aufgebaut hatten und das größte Team war, haben wir auch da eine Teamleitung installiert.
Ist es die, die heute immer noch da ist?
Nee, die war damals zwar auch schon da, hat aber damals noch nicht die Teamleiterrolle gehabt. Wir sind gesegnet mit ganz tollen Personen im Team. Das ist eine Riesenfreude, auch über die Jahre zu sehen, wie die sich dahin entwickelt haben.
Seit wann habt ihr wirklich die professionellen Teamleitungen für alle Bereiche? Für welche überhaupt? Vielleicht kannst du das kurz skizzieren.
Das ist tatsächlich dann entstanden, als dann der weitere Standort dazu gekommen ist. Da war völlig klar, jetzt muss was passieren, so geht das nicht mehr, weil wir ja angestrebt haben, diesem Patientenaufkommen, diesem Zustrom gerecht zu werden. War klar, dass wir erstmal Räume schaffen und danach dann die Personen brauchen und die dann dahin qualifizieren. Wir haben Teamleitungen für die Prophylaxe, für die Anmeldung, für die Abrechnung, für das Labor, für die Assistenz. Da haben wir zwei, weil das anzahlmäßig das größte Team ist.
Genau. Azubi-Betreuung, ist das nochmal separat oder ist das?
Ist separat, haben wir auch. Wir haben uns immer weiterentwickelt. Wir haben auch eine kaufmännische Leiterin.
Seit einigen Jahren, glaube ich.
Seit einigen Jahren mit Personalverantwortung. Also immer mehr qualifizierte Menschen, die dann jetzt inzwischen nicht mehr Menschen betreuen, ne? oder führen. Auch eine ganz bewusste Entscheidung. Es wird keinen dritten Standort geben. Also die Größe reicht.
Und 70 Personen seid ihr auch schon jetzt mehrere Jahre, richtig?
Ja.
Hattet ihr ursprünglich reagiert auf den Patientendruck, dass ihr größer geworden seid, oder war da eher die unternehmerische Vision der Taktgeber?
Nein, das war der Patientenzulauf.
Okay.
Also das war dieser Wunsch, wirklich für die Menschen in der Region eine Versorgung sicherzustellen. Wir sind ohnehin ein Gebiet, das seit vielen, vielen Jahren, seit ich da bin, immer in der Unterversorgung gewesen ist. Und du weißt ja ganz genau, dass jetzt nicht beliebig viele Patienten auf einem Zahnarztplatz.
Das ist jetzt auch meine Frage. Wie ist es aktuell? Weil diese Situation, die du beschreibst, die ändert sich ja nicht. Und jetzt, ihr könnt ja die Praxis nicht immer größer machen, sondern arbeitet ihr dann jetzt mit einem regulierten Patientenzulauf oder wie kriegt ihr das jetzt so in den Griff?
Ja, wir haben
keinen. Geht ja anders auch gar nicht.
Nee, ne? Geht nicht mehr anders.
Das ist auch das, was wir unternehmerisch immer empfehlen. Also wirklich die Praxisgröße nicht dem Patientenzulauf immer weiter zu überlassen, sondern irgendwann auch die ideale Praxisgröße zu definieren und dann doch drin zu bleiben, ne? Dann also quasi noch qualitativ zu wachsen. Ich meine es nicht in therapeutischer Qualität, also irgendwann einfach auch den Punkt zu finden.
Was ich einen interessanten Gedanken finde, ist, dass es nicht schwarz oder weiß sein muss. Also, dass du nicht sagen musst, Tore auf für alle und in beliebiger Anzahl oder Tore zu und keiner kommt mehr rein. Sondern es gibt was dazwischen. Also wir steuern wirklich ganz genau, gucken, wie viele sind jetzt dazugekommen, wie viele Behandlerstunden haben wir denn eigentlich in den nächsten Monaten, wie viele Neupatienten können wir denn da überhaupt sinnvoll unterbringen.
Genau, das ist ja so das klassische Instrument. Das hatten wir, glaube ich, damals im Consulting auch entwickelt für euch. Jedenfalls das ist die klassische Vorgehensweise, dass man definierten Neupatienten-Slot dann auch umsetzt, ne? Den erstmal ausrechnet und umsetzt und funktioniert ja auch gut.
Ne? Das funktioniert sehr gut.
Jetzt nochmal einen Schritt weiter zu den Strukturen, Frank. Also du hast es jetzt über Personal gesprochen, die Teamleitungsstrukturen sind wichtig. Nur jetzt mal rein von die Strukturen in der Orga, in der Verwaltung, in der Therapie. Also wenn man jetzt so viele Zahnärzte unter einem Dach hat und jeder hat seinen Favoriten, das Füllungsmaterial und jeder weiß ganz genau, wie viel PA-Vorbehandlungen es geben sollte und jeder möchte, der eine CMD-Kurzbefund ja, der andere nein, der dritte mag die PA-Behandlung nicht so gerne. Also so verschiedene Dinge, so therapeutische Festlegungen. Du nix, die habt ihr gemacht? Wann habt ihr die gemacht?
Auch direkt im Anschluss, als wir umgezogen sind.
2016.
Ganz bewusst gesagt, so Leute, wir müssen bei der Größe jetzt unbedingt gucken, dass unsere Prozesse gerade gezogen werden, dass wir ein einheitliches Konzept haben. Wenn du eine Mannschaft hast, die nach unterschiedlichen Regeln spielt, dann wird die Mannschaft am Ende wahrscheinlich nie als Sieger vom Platz gehen. Also da müssen schon alle wissen, wie die Spielregeln sind. Man braucht einheitliche. Das macht diese Unsicherheiten im Team, das macht so das Strugglen, diesen Sand im Getriebe, reduziert das enorm, wenn du eine Klarheit hast. Also es ist völlig klar geregelt, wie eine PA abläuft. Was wird aufgeklärt? Wann wird aufgeklärt? Wie wird vorbehandelt? Wer behandelt vor? Wie sind die zeitlichen Abläufe? Genau das Gleiche ist, wie gehe ich mit dem Neupatienten um? Was passiert in der ersten Sitzung?
Also das ist verschriftlicht, das ja. ist hinterlegt.
Ja.
Wer als Zahnarzt neu zu euch kommt, wird damit direkt in Kontakt gebracht.
Ganz wichtig, glaube ich, erstmal ist, dass wir das alle miteinander, also uns committed haben. Wir haben das in mehreren Tagen, in mehreren Workshop-Sessions haben wir das entwickelt.
Ja.
Und immer sind die Themen durchgegangen, haben geguckt, wie ist jetzt der Ist-Zustand, wie ist der ideale Soll-Zustand und haben uns dann committed. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, damit es funktioniert. Nimm alle mit.
Mhm.
So, und wenn alle gesagt haben, jawohl, einverstanden, so machen wir es, dann gibt es auch keinen Grund mehr, davon abzuweichen. Und jeder, der dann neu dazukommt, der lernt es sofort so kennen.
Ja.
Das gehört zum Onboarding dazu.
Ja, ja.
Ist auch ganz spannend, dieses Onboarding. Thema.
Das zahnärztliche Onboarding oder überhaupt das Onboarding?
Das Onboarding insgesamt, ja, aber speziell das Zahnärztliche, das meine ich jetzt gerade, weil die Zahnärzte, die neu dazukommen, den juckt es ja immer in den Fingern. Die wollen ja so schnell wie möglich an den Behandlungsstuhl und die wollen sofort loslegen und haben am Anfang erstmal relativ wenig Verständnis dafür, wenn man sagt, hey, wir gucken uns jetzt erstmal an, wie wir hier ticken, wie wir hier arbeiten, was wir hier machen, wie gehen wir mit den Patienten um. Und überraschenderweise hinterher sagen die alle, wow. Toll, dass wir das gemacht haben. Das ist vielleicht etwas, was fast das Wichtigste ist, dass du, wenn du jetzt Interesse hast, Aufbau einer Mehrbehandlerpraxis, dass du dir klar sein musst, dass es eine Investition ist, nicht nur in Räume, Immobilie, Geräte, Stühle, weiß der Geier was, sondern ganz besonders in Menschen, in die Arbeit, die Strukturen aufzubauen, die Menschen mitzunehmen, die Menschen zu qualifizieren, also Fortbildung, viel Zeit. So ein Team zu entwickeln bedeutet auch Vertrauensarbeit zu leisten. Das ist vielleicht ein anderes Thema, was wir da aufmachen, aber da darf man sich nicht vertun. Und wenn man dann versucht, eine Rechnung aufzumachen, und das passiert in den Köpfen ja ganz schnell, kann ich mir das eigentlich leisten, wenn ich jetzt gerade investiert habe und eigentlich kann ich jeden Euro gut gebrauchen und verzichte dann auch noch auf so viel Behandlungszeit? Macht das eigentlich Sinn? Das tut ja irgendwie auch ein bisschen weh, wenn ich so handle.
Ja.
Anders geht das nicht. Wenn ich diese Arbeit nicht mache, wenn ich dieses Investment nicht mitdenke und dann nicht leiste, dann habe ich hinterher so viel Struggle, dann geht die Rechnung niemals auf. Das Ergebnis nachher, wenn ich diese Arbeit nicht geleistet habe, bleibt so weit hinter dem zurück, wie wenn ich funktionierende Strukturen habe, wenn ich ein funktionierendes Team habe, wenn ich zufriedene Mitarbeiter habe, die richtig Bock haben auf das, was sie machen und selber an den Praxiszielen mitarbeiten. Es ist gar keine Frage. Da gibt es auch für mich gibt es da nichts zu diskutieren. Das ist der Weg, der funktioniert.
Ja, und das mal so dann auch die Brücke so zur Reflexion zu dem wirklichen Wachstumsprozess. Das heißt, man gibt Geld ja aus für Personen und teilweise für Arbeitszeiten, jetzt Teamleitung oder auch Personen, kaufmännische Leitung und Praxismanagement vorher, dann Investition in die Reduzierung der eigenen Stunden ist ja auch nichts anderes als auf Einnahmen zu verzichten. So dass das machst du ja in einer Phase, wo genug andere Investitionen und Kosten und weitere Kreditraten und so weiter schon hinzugekommen sind. Wir sehen das auch in unserem Akademiebetrieb und auch vorher im Consulting schon, dass das eine kritische Phase ist, wo wir uns wünschen würden, dass auch früher eben in diesen Overhead, so nennen wir das mal, investiert wird, weil das, was man gerne ernten möchte, kann dann umso größer sein, je früher oder je kraftvoller, je fokussierter in diesen Overhead investiert wird. Würdest du sagen, dass ihr das rechtzeitig gemacht habt? Würdest du im Nachhinein sagen, oder jetzt aus jetzt 2025, da hätte man auch nochmal anders vorgehen können?
Ich habe Verständnis dafür aus heutiger Sicht, wie wir es damals gemacht haben.
Ja.
Gleichzeitig würde ich aber sagen, dass man da gar nicht früh genug mit anfangen kann. Noch besser wäre es gewesen, wenn wir es früher gemacht hätten, klar.
Und gleichzeitig kennst du dieses Gefühl, ne, was so, oder? Das ist ja so ein Gefühl wahrscheinlich auch, ne? Dafür jetzt auch noch Geld ausgeben. Oder was ist das?
Ja, es fehlte aber auch diese konkrete Idee, wie es konkret umzusetzen ist. Das ist heute wirklich anders. Wenn du jetzt mal 15 Jahre zurückdenkst, da gab es nicht so viele Angebote, nicht so viele, wo du mal abgucken konntest, wo du mal jemanden fragen kannst, wie funktioniert das eigentlich? Nee, das haben dir nicht so viele
gezeigt. Großpraxis wart ihr einer der First Mover ja natürlich auch. Ne? Also jetzt 2016 ging es dann natürlich schon los.
Ja, wir waren ja vorher schon
genau,
groß. Also ich habe mich gesehnt nach irgendwie anderen Beispielen mal zu gucken, wie machen die das eigentlich, mal Vorbilder irgendwie finden. Und die hat es aber nicht gegeben. Und insofern habe ich noch ein bisschen Verständnis, aber mit dem Wissen von heute würde ich sagen, fang bloß so früh an, wie es geht damit.
Also mit diesen Strukturen, Strukturausbau.
Ja.
Und dann bedingt es ja auch, das ist ja auch noch wichtig, wenn ich diesen Strukturausbau mache, brauche ich aber auch eine gewisse Teamgröße und eine gewisse Umsatzgröße.
Ja.
Sonst geht das Ganze ja auch nicht auf. Ja, abschließend die Frage, was würdest du aus heutiger Sicht dem Frank von vor 10 Jahren empfehlen? Gibt es da irgendwie so einen Tipp? Das gerade ging ja schon so ein bisschen in die Richtung.
Ich würde in jedem Fall sagen, fang so früh wie möglich an, richtig gutes Führungswissen aufzubauen.
Also eigenes Führungswissen.
Eigenes Führungswissen aufzubauen. Und das Zweite, was ich richtig finde, was ich ganz wichtig finde, ist die Rollenklarheit. Da haben wir viel zu lange gebraucht, um das klar zu haben miteinander.
Also Norbert jetzt sein Mitinhaber und du, ich muss mal eben nachfragen.
Genau. Es gibt in so einer großen Praxis einfach bestimmte Rollen, die zu besetzen sind. Es gibt Aufgaben, die zu erfüllen sind. Und möglichst frühzeitig klar zu haben, wer macht was? Was ist dein Job? Und wie viel Zeit kriegst du dafür? Wie nutzt du deine Zeit sinnvoll? Und nicht immer im eigenen inneren Kampf zu sein, eigentlich alles erledigen zu wollen und zu sollen.
Und sich so rechtfertigen zu müssen, auch dass die eigenen Behandlungsstunden irgendwie dann doch nicht mehr gehen, ne? Obwohl und so, ja. Frank, wir kennen uns jetzt lange und was mir immer aufgefallen ist schon, dass du bist sehr bereit, dich wirklich mit deiner eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen, mit deinem eigenen Anteil an der erlebten Lage, mit Selbstreflexion. Wo ich jetzt sagen würde, aus meiner Perspektive, die hat schon auch einen gewaltigen Anteil an dem möglichen Erfolg einer unternehmerisch geführten Praxis. Würdest du das so, aber sag mal in deinen Worten, was ist deine Perspektive dazu?
Das ist jetzt eine Erweiterung von Rollenklarheit. Ja, also dieses Reflektieren ist ja die Voraussetzung dafür, dass du selber kapierst, welche Rolle du in dem Ganzen da spielst. Und diese Führungsrolle in diesem großen Team zu haben bedeutet, also es ist zumindest mein Verständnis, dass du bereit sein musst, dich selber ziemlich zurückzunehmen, dein Ego klein machen, damit andere glänzen können.
Also so führen auch als dienende Aufgabe.
Unbedingt.
Ja.
Ja, unbedingt.
Und das bedingt dann schon ein gewisses Aufgeräumtsein mit sich selber, oder?
Das geht nicht anders. Und das ist auch sowas, wenn jetzt jemand überlegt, ob er eine große Mehrbehandlerpraxis anstrebt, dann sollte er durchaus mal in sich gehen und sich fragen, was ihm wichtig ist, wie er tickt, was er selber braucht. Wenn ich tatsächlich derjenige bin, der gerne im Rampenlicht steht, der gerne die ganze Anerkennung ernten möchte, der viele Erfolge, sichtbare Erfolge feiern möchte, dann ist das vielleicht nicht die richtige Rolle, diese Führungsrolle. Dann muss er auf dem Spielfeld bleiben, da kriegt man das.
Also Fachkarriere und viele Stunden am Patienten und Führung.
Ja, genau. Führung ist eher was Zurückgezogenes.
Aha.
Selber zurücktreten, sich nicht wichtig nehmen, die anderen wichtig machen.
Jetzt, wo wir gerade wirklich bei diesem ja doch auch sehr berührenden Thema sind, das ist so ein bisschen, hat ein bisschen was von Demut auch. Jetzt doch nochmal eine persönliche Frage. Was ist dein persönlicher Antriebsmotor? Was ist das? Das ist das. Warum hast du diesen Weg so gemacht? Weil geklappt hat es ja vorher auch alles. Und
diesen Schritt, dann diesen Wachstumsschritt nochmal?
Ja, warum dieses Wachstum? Was ist dein innerer Antrieb?
Es geht immer um den Menschen. Wir hatten die Möglichkeit, einen relevanten Beitrag und notwendigen Beitrag für die zahnärztliche Versorgung in der Region zu leisten. Es war überhaupt nicht klar, wie das sonst gehen wird. Und wir konnten das. Also da muss ich mich schon eher rechtfertigen, wenn ich sage, ich mache das nicht. Und dieses Unternehmen so dann zu gestalten und aufzubauen, hat eben was damit zu tun, ich möchte einen tollen Ort für die Mitarbeitenden.
Mhm.
Und Menschen entwickeln, wenn ich die Möglichkeit habe, Impulse zu setzen oder Türen aufzumachen für Leute, dass sie selber wachsen können, dann ist das, was mich total erfüllt.
Ja, das war doch ein wunderbarer Abschlusssatz. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank für deine interessanten Ausführungen, für die vielen tiefen Einblicke. Dank an dich und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, ihr konntet für euch interessante Impulse mitnehmen und Teil dieser spannenden Unternehmerreise sein für die Zeit des Podcasts. Vielen Dank, Frank.
Sehr, sehr gerne.
Bis bald.
Tschüss.